Backspin. Herzlich willkommen beim Backspin Podcast und wie soll man sagen, zu einer besonderen Folgenserie wahrscheinlich sogar, denn wir wollen hier bei Backspin für euch zwischen diesen Feiertagen das Jahr Revue passieren lassen und mit einer illustren Runde von Menschen hier darüber sprechen, was in Hip-Hop Deutschland und in der Hip-Hop-Welt passiert ist. Deshalb schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir sind die heiligen drei Könige Yannick, Kevin und noch ein Yannick.
Ist dir mal aufgefallen, dass die heiligen drei Könige immer andere Personen sind?
Ja.
Außer ich bin immer dabei.
Ja, genau, du bist immer dabei.
Das macht mich auch ein bisschen betroffen, muss ich sagen.
Warum?
Ja, weil ich so schnell ausgetauscht werde.
Ja, aber das ist halt...
Also, wir haben ja auch mehrere Yannicks.
Das ist nicht persönlich. Yannick 1. Du bist dann eigentlich auch der wirkliche Yannick. Wir müssen uns das einfallen lassen. Wir haben nämlich mit Yannick,
der einzig wahre.
Yannick, unserem Soundcheck, Yannick, jemand hier sitzen, der schon seit vielen, vielen Jahren Yannick im Backspin-Kosmos ist. Yannick 2 ist gerade im Praktikum bei uns und das geht jetzt auch zum Jahresende vorbei. Das heißt, er hat eigentlich gar nicht den Anspruch, Yannick genannt zu werden in diesem Podcast. Was sagt ihr?
Wir können ihn einfach der andere nennen.
Der andere, ja, das klingt super.
Aber so mit Y so Spitznamen sich einfallen zu lassen, dann ist man schnell bei Yi oder so.
Oh. Janni. Du hast doch bestimmt Spitznamen im Freundeskreis, oder nicht?
Hast du einen Spitznamen?
Ja, Jenny tatsächlich teilweise.
Ach echt? Ja. Jenny, okay. Pam, ich wollte den Witz eigentlich zu später machen, aber du hast ihn mir schon vorweggenommen. Also, Yannick, Jenny und Kevin sind die heiligen drei Könige für diese Folge. Denn wir haben es, wie es sich für Backspin gehört, das Jahr Revue passieren lassen. Deswegen gab es eine blut- und tränenreiche Recherche, die dann vor allen Dingen Jenny gemacht hat, um mal zu gucken, was... und jetzt ist es sehr wichtig, im ersten von drei Quartalen aufgepasst. Wir haben das Jahr dieses Jahr in drei Quartale aufgeteilt. Das erste Quartal geht von Januar bis April und in diesem Zeitraum hat sich Jenny damit auseinandergesetzt, was passiert. Und darüber wollen wir heute reden, denn es ist vielleicht auch für euch manchmal so, wenn ihr da draußen unterwegs seid und Musik hört und selbst wenn ihr einfach nur Fans seid und konsumiert, dass wahrscheinlich so schnell geht und so viele Sachen da draußen passieren, dass man manchmal vergessen hat, was im Januar los gewesen ist. Was ist denn, Kevin, für dich die erste wichtige Information aus dem Januar gewesen?
Der epische Backspin-Podcast ging an den Start.
Oh, guck mal, und das merkst du, also das sind auch so Sachen, die du lernen kannst fürs spätere Leben, so dieses so Bälle zuspielen, ne? Ein Typ, der hier irgendwo im Kosmos für Backspin Podcast zur Verfügung steht, so das quasi mit initiiert hat, der kann jetzt darüber reden, wie geil es ist, dass es Backspin Podcast gibt.
Im Backspin Podcast.
Genau. Das ist so Meta, Leute.
So ein Circle Jerk, ey.
Und vor allen Dingen, wir fangen drei Jahresrückblicke an und die allererste Information ist, hey, übrigens, zwei Daumen auf mich. Backspin Podcast. Schön, dass du übrigens auch diese Information als erste gewählt hast.
Mann, das ist das Erste, was in Jennys Recherche steht. Aber ich hätte was anderes gefragt. Ich habe gestern festgestellt, was das erste Konzert war im Jahr 2018, auf dem ich war. So, das wisst ihr bestimmt nicht mehr.
Alter Schwede, das weiß ich wirklich. Aber Das Gute ist, ich weiß, dass alles, oder das Schlimme ist, ich weiß, dass alles nicht mehr was gut ist. Ich trage alles in den Kalender ein. Ich suche mal, während du erzählst, wie dein Bibi und Tina Konzert war.
Ich weiß nicht, ob der Protagonist das so gerne hören wird, wenn du ihn Bibi oder Tina nennst, aber es war A zum J hier in Hamburg.
Ach krass.
Vor heimischer Kulisse.
Ja, da wollte ich hin, das weiß ich noch.
Das war das große Release-Konzert von Raum.
Ja, da wollte ich hin, das konnte ich leider nicht, war ich mal wieder nicht in der Stadt, aber ich hatte richtig Bock drauf, weil das ja auch mit allen Gästen und seiner Playlist-Ansammlung da und so ein schönes Finale war, das er sich damals überlegt hatte.
Ne? Ausverkauftes Übel und gefährlich, ich glaube, das hat ihn richtig happy gemacht.
Ja, krass.
Hier in Hamburg.
Voll seelisch muss es gewesen sein. Schön.
Ja, ich habe ihn dann auch den, war das da, wo ich ihn den Tag vorher getroffen habe, vor dem Text? Ich glaube schon, für den Backspin-Podcast.
Das war in dem Rahmen.
Ja, ja. Genau. Und,
war das eigentlich die erste Folge vom Backspin-Podcast?
Nein. Es war
die erste Folge ist doch schon uralt.
8 oder 7 oder so. Ja, und da hatten wir auch mit tierischen Tonproblemen zu kämpfen. Wenn ich das, also,
da warst
werden wir bestimmt nochmal nachholen.
Da warst du technisch noch nicht so auf der Höhe, ne?
Fakt.
Ja, genau. Aber es kommt dann irgendwie mit der Zeit auch.
Ne, Nico?
Ja. Aber ich bin ja auch nicht dazu da, um die Technik hier zu regeln. Ich muss auf den Knopf drücken. Ja, aber komm, nicht vom Thema abkommen. Ich gucke gerade, wo ich da gewesen bin, aber da war ich.
Weißt du, was auch noch los war im Januar, Nico?
Na?
Flair und Farid Bang haben ihren Beef beendet.
Das ist halt schon, das ist ein dicker Hund, wie Alex diese Woche zu sagen.
Aber da muss ich ganz, also sagt ihr, da müsst ihr was zu sagen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen von dem, der mit dem und dann doch wieder Beef Ende und so.
Ich finde, mir geht nichts mehr am, wie sagt man das? Mir ist nichts mehr egaler als das.
Diese ganze Geschichte auch mit Kapital und Flair jetzt, das ist juckt einfach das ist so
nicht,
anstrengend.
Nicht. Ich finde eigentlich die Statements lustiger als die Beefs.
An der Stelle aber tatsächlich Flair und Farid mit dem Beenden ihres Beefs eigentlich sogar eine ganz schöne Jahresklammer, wenn man bedenkt, dass beide jetzt zum Jahresende ihre EPs rausgebracht haben, als so Chart-Konkurrenzkampfmäßig im Freundschaftlichen. Ich finde das schön, ich finde das gut.
Ich weiß
vor allen Dingen, wenn so gute Songs wie AMG dabei rumkommen, weil das ist einfach ein super
Nummer. Ich fand das Video richtig geil.
Wie sie bei Jam FM reinrennen.
Ja.
Und cyphern. Das ist herrlich.
Das heißt, dieses Treffen da und dieses Foto, das war Anfang des Jahres erst?
Das am Flughafen oder so? Ja, es muss dann im Januar gewesen sein.
Ja, ist ganz interessant. So, spannend. Ich finde ja, am Ende des Tages bin ich ein friedliebender Mensch, schon auch der Meinung, dass so man sich eher vertragen sollte, als sich die ganze Zeit beefen sollte. Und ich habe auch, da ich ja auch mit beiden viel arbeiten durfte, auch immer dieses Gefühl gehabt, hey, eigentlich, ihr würdet euch viel besser verstehen, wenn ihr einfach mal ein Wort miteinander reden würdet. Insofern eine schöne Sache. Vor allen Dingen, weil es dann, und vielleicht kann man das doch als Satz noch dazu bringen, ja doch irgendwie eingeläutet hat, dass seitdem Beefs irgendwie nicht mehr...
Also, man sieht das ja jetzt auch in Flairs Reaktion zu der ganzen Kapitalgeschichte.
Ja.
Hat er keinen Bock und keine Energie mehr dafür übrig.
Ich wette, in den Listen werden ja diese Sachen auch noch drinstehen, genau wie PA Sports, der Casey Rebel angreifen will und so, weil die auch Dinge zu klären haben. Ich finde, die Luft hat sich da so ein kleines bisschen verändert. Also in den USA gibt es ja diesen Fakt, dass man natürlich auch noch Beef entsteht so und dann man da mal Kämpfe auszutragen hat, die dann auch medial sehr gut funktionieren für beide Seiten.
Naja.
Also können.
Kannst ja mal Meek Mill fragen,
wie das für gut, ihn geht. Ja, gut, aber frag mal Machine Gun Kelly, der hat auf jeden Fall, der hat es gut gemacht.
Drake und Pusha T natürlich auch ein interessant zu beobachtender Beef gewesen. Gerade weil da krasse Songs bei rumgekommen sind.
Genau, solange es aber dann immer auf dem kreativen Level funktioniert hat, hat man ja auch alle ein bisschen mehr davon gehabt als nur Kleinkrieg. Und hier war es ja wirklich Kleinkrieg im Prinzip, der da beendet wurde am Jahresanfang. Insofern eine schöne Ruhe, die dann dadurch entstehen konnte.
Ich warte nur noch darauf, dass endlich Mock in Ruhe gelassen wird. Und dann ist Deutschrap-Beef endlich vorbei, endgültig.
Ja, wäre, glaube ich, mal an der Zeit.
So. Irgendwann kommt dann das riesig medial inszenierte Kollege und Flair-Feature.
Bestimmt, ja.
Ich glaube, er wurde auch irgendwo jetzt in einem neuen Interview danach gefragt, Kollege. Naja, ich habe es mir nicht zu Ende angeguckt, das Interview. Ich habe nur einen Ausschnitt gesehen, das war... Naja,
wollen wir nicht drüber reden. Ich kann mir sowas nicht angucken. Aber lass uns im Januar bleiben. Was sind doch noch Dinge, die dir, Jenny, was dir, das ist so ein lustiger Spitzname. was dir,
wir sind jetzt erst drauf gekommen. Ne?
Ja, genau.
Ja.
Was dir noch aus dem Januar so wichtig war?
Drake muss man ja irgendwie auch ansprechen. Ist auch der nächste Punkt hier auf der Liste. Einfach ein unfassbares Jahr mal wieder von dem Typen. Also er ist im Endeffekt in diese Liste gekommen, weil er einen Streaming-Rekord geknackt hat, was ja irgendwie aber gefühlt im Moment alle zwei Wochen passiert. Aber nichtsdestotrotz insgesamt das Jahr einfach unfassbare Zahlen.
Ich glaube, es ging ja gleich am Anfang schon los mit God's Plan und dann einmal voll auf die Fresse, ne?
Also ja, genau.
Ich habe aber auch vom Bauchgefühl so die Empfindung, dass ständig irgendwelche Rekorde purzeln. So.
Das ist nämlich das Ding, wenn man über Streaming redet, so, es ist ein so junges Thema noch, dass die Rekordmarken einfach sehr niedrig gesteckt sind und jetzt erst erkundet werden müssen. So. Dementsprechend sind Rekordbrüche im Streaming-Bereich einfach, das wird die nächsten Jahre Usus sein, bis irgendwann das Medium an sich auch so sich eingependelt hat, wie es irgendwann der physische Markt getan hat. Und aktuell ist es halt einfach so stark wachsend.
Wir reden ja auch immer von Spotify-Rekorden.
Genau, also. Dass da halt einfach die Rekorde jetzt erstmal einmal abgesteckt werden müssen auf Beatles-Level von irgendeinem Künstler. Und dann bleibt das erstmal für die nächsten Dekaden stehen und dann kann man darüber reden, wenn irgendwann das Medium wieder...
Ob in 5, 6, 7, 8 Jahren überhaupt noch Spotify-Rekorde der Maßstab sind. Vielleicht sind es dann auch... Es ist dann das Streaming-Portal, das Nico aus dem Boden gestampft hat,
übermorgen. Nico-Stream.
Würde ich nochmal überarbeiten, den Namen.
Das klingt ein bisschen zu sehr nach Mineralwasser.
Ja. Nico-Streamer, ja genau. So haben wir ja in der Küche stehen. Also guck mal, hier steht auch 4,3 Millionen Streams an einem Tag und auch schon, dass das aber jetzt schon wieder hinfällt. Also ich weiß gar nicht, wo im Moment der aktuelle Rekord liegt, aber den werden ja wahrscheinlich auch schon, keine Ahnung,
den wir Drake schon mal wieder geknackt haben.
Irgendwie. Ja, das ist wahrscheinlich
mit auch. Mit In My Feelings oder so.
Capital ja, Bra mit irgendeinem Song noch, über sie ja auch dreimal geknackt haben oder so. Aber ganz einfach gefragt, als ihr God's Plan gehört habt, so, was haltet ihr von dem Song jetzt am Jahresende?
Liebe ich immer
noch. Ich finde den immer noch gut. Ich habe ihn tatsächlich sehr spät gehört erst. Also ich, als diese EP rausgekommen ist, dieses Two-Track-Ding, ist mir das so die ersten Tage einfach voll vorbeigerauscht. So. Ich habe mal wahrgenommen,
es gibt eine neue... I'm Upset?
Nein, sondern... Ach, wie hieß er denn?
Ja, ich will, und das ist ganz, ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt, aber ich weiß, das ist genau der Effekt. Das ist God's Plan und der andere war eigentlich so...
Das hat Drake aber schon immer gemacht, so.
Ja.
Zwei Tracks raushauen, der eine ist dann der, was war das, bei Meek Mill hat das auch so gemacht, hatte zwei Tracks rausgehauen, der eine war ein kranker Hit, der andere war dann nochmal ein bisschen gemeiner. Aber, ja.
Nee, ich persönlich, God's Plan kann ich nicht mehr hören.
Echt nicht?
Nee, ist vorbei. Also ich habe ihn auch nie so hart gefeiert, so, aber inzwischen geht nicht mehr.
Hey, aber, also guck mal.
Doch, der geht noch, safe.
Ich finde auch, dass er noch geht, vor allen Dingen, weil ich ja auch eher zu den Leuten gehöre, die das Video cool finden.
Ich finde es auch. Ich will ihn auch nicht schlecht reden, so auf gar keinen Fall.
Doch, kannst du. Ey, guck mal, du bist das erste Mal im Backspin Boys. Regel Nummer 1, nie eigene Meinung relativieren. Damit machst du einfach nur deine eigene Aussage schon wieder verwäscht. Hau lieber auf die Kacke und sorg dafür, dass die Leute dich hassen.
Nee.
Aber bleib bei deiner Meinung.
Nee, also das also, ist ja, ich fand den Song ja auch gut. Ja. So, deswegen, ich finde ihn jetzt halt einfach nicht schlecht. Er ist nur einfach bei mir völlig überhört und hängt mir aus den Ohren raus.
Und ich
das ist das Problem.
Und ich habe jedes Mal, wenn ich den Song höre, habe ich immer wieder diese eine Szene, wo er da in der Schule steht und schießt er
die Drohnen
und dann
auf einmal, alle ausrasten.
Wo sie alle ausrasten und es bleibt einfach hängen. So.
Ich finde es ein bisschen hängen geblieben, wie er da rumrennt und Geld verteilt.
Ja, ich finde das Grinsen dabei ein bisschen anstrengend von ihm.
Es ist so,
wie er so,
weißt du,
so viel Sand in die
ganz,
Kamera
ich finde es ganz gut zu beobachten, aber ich cringe dabei immer leicht, wenn er dann so Geld verteilt und die Leute dann so in Tränen ausbrechen. Dann so.
Ja, aber weißt du was? Genau, ich kann das, aber Dicker, wenn's, warum hat es denn vorher keiner gemacht? Hätte jeder schon 100
Euro. Juicy Gay hat es gemacht.
Ja.
Juicy Gay hatte 100 Euro Budget für ein Video oder so.
Und hat sie verschenkt.
Hatte die 100 Euro und 5 Euro Schein in der Innenstadt verteilt. Und er hatte die auch so alle mit Tesafilm an sich draufgeklebt und hat immer einen abgerissen und dann jemanden gegeben.
War das davor? Oder?
Das war beim HWG Mixtape, ne?
Ja.
Das war davor dann dementsprechend. Das war letztes Jahr.
Guck mal, das heißt Drake bited by Juicy Gay.
Ja.
Ganz einfach offensichtlich.
Punkt.
Das, ich würde kurz gerne einschieben. 100.000 Mäuse?
100.000 Mäuse ist ja genau.
Ja, Shoutout.
Guter Song auch. Gutes Mixtape auch.
Was wolltest du einschieben?
Der zweite Song auf Scary Hours, der Drake EP hieß Diplomatic Immunity.
Ja. Oh, der war aber geil. Doch,
ich kann mich wahrscheinlich ja, ich kann mich nicht dran erinnern.
Ich kann mich auch nicht mehr an den erinnern.
Ohne Hook.
Hast du denn aber eigentlich als ausgewiesener Soundtrack-Experte bei uns im Haus das Migos-Album gefeiert?
Überhaupt nicht.
Das auch im Januar gekommen ist?
Leider gar nicht. Den ersten Teil feiere ich nach wie vor. Finde ich immer noch sehr, sehr stark. Culture One, oder nur Culture in dem Fall. Ja. Super Album. Der zweite Teil ist an mir vorbeigerauscht und hat nicht einen Hit hinterlassen. Sogar Stir Fry ist mittlerweile aus meinem Blickfeld verschwunden.
Ja, irgendwie.
Der war aber auch schon, als er rausgekommen ist, ganz nett, aber auch nur, weil er von Pharrell produziert wurde. Also
lebt und das Verrückte ist ja auch einfach, dass dieser Pharrell-Beat ja auch schon Jahre alt ist. Das ist ja irgendwie ein 7 Jahre alter Beat gewesen, den die gepickt haben.
Und klingt aber ja auch mehr nach Neptunes als nach 2018.
Ja.
Also...
Passt, steht dem Migos aber sehr gut, finde ich.
Ja.
Der Neptune-Sound.
Weißt du, was im Migos nicht steht? Alle 14 Tage irgendein Release.
Ja, überhaupt nicht. Da kommen wir vielleicht im Laufe des dritten Quartals noch zu, aber
selbst ja, da kommen wir vielleicht noch drauf. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Ich weiß nicht, ob das Quavo-Album noch Thema wird, aber da hatte ich ja Hoffnung
Bitte
drin.
Nicht.
Da hatte ich wirklich Hoffnung drin, weil ich dachte, weil ich ihn so als den krassesten noch von den dreien sehe. Aber. Nee, einfach nein.
Das fing schon mit dem
Travis
Scott-Album im letzten Jahr.
15 Zeug
an.
Hattet ihr Hoffnung in einen Bowser-Release?
Ja.
Ja, große.
Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, dass es mich nicht komplett, also natürlich ist es sehr kurzweilige Musik gewesen, was Bowser dieses Jahr veröffentlicht hat, aber nichtsdestotrotz, dieses Power-Bowser-Mixtape.
Das kam im Februar, ne? Ja, genau.
Durchaus stabile Hits dabei. Gerade so Pillen im Club finde ich wahnsinnig guter Song. Durch diesen dummen, stupiden House-Beat oder so, und dann funktioniert bei mir.
Ich finde auch FML geil.
Ist underrated. Ja, also der Song als Song, ja, aber da cringe ich dann auch ganz gerne hier und da mal.
Ich cringe immer nur, wenn er mal wieder Sex ohne Präservativ propagiert. Mhm. Aber
das macht er ja bei FML.
Ja.
Ja, das ist auch die schwierige Ebene dabei der ganzen
Sache. Ja, also ich persönlich weiß nicht,
wirklich drauf gefreut habe ich mich jetzt nicht auf das Mixtape oder auch keine großen Erwartungen dran gehabt. So, ich fand es interessant auf jeden Fall, weil ich gerade vorher Bowser House hieß es ja, glaube ich.
Dreifarbenhaus,
so genau.
Bowsers House heißt ja auf Insta.
Stimmt, da habe ich das her. Ja, richtig. Da fand ich
ihn gesehen, als sie seine Fashion-Inspos abgeholt hat. Natürlich.
Psst, jetzt verrat das nicht. Was wollte ich jetzt sagen? Ach genau, also ich fand es auf jeden Fall interessant. So, und er hat mich denn, also meine Erwartungen, die ich ja nicht wirklich hatte, aber nicht ganz erfüllt. Also ist da einfach für mich nicht ganz rangekommen und dadurch dann auch relativ schnell wieder aus den Spotify-Playlisten bei mir verschwunden.
Im späteren Verlauf des Jahres natürlich aber auch eine Königskollaboration mit Kapital darauf, ne? Darf man auch nicht vergessen.
Ja, ist es aber nicht insgesamt auch so ein Problem, wenn du sowas wie, was du Liebe nennst, das ist original der erste Song, den ich mir bei Spotify 2018 angehört habe. Und ich weiß echt nicht warum. Aber wenn du so einen Song machst, dass es dann einfach auch fast unmöglich ist, einen Release dann danach zu machen, der Leute so umhaut oder begeistert, sondern das ist eigentlich eher so die Landebahn.
Voll, was du Liebe nennst, kommt ja noch aus dem Jahr 2017, ne?
Aber ist ja dann trotzdem auch damit drauf. Und
ja,
ist ein Rechenspiel. Ist
im Februar auch nochmal auf der 1 gewesen,
ja.
Auf den Single. Charts, aber...
Es ist ein Song, der halt eigentlich alles drumherum so ein bisschen überlegt. So
Fluch und Segen zugleich,
ja.
Weil es egal, welche Single er jetzt rausbringt, so, sei es Vagabund oder FML oder alles mögliche, was halt rauskam, was so ein bisschen diesen Hit-Charakter hatte und nicht straight Rap war, wie jetzt zum Beispiel Power oder so mit, nee, was war das noch mit, er hat ja noch andere Songs rausgehauen. Mit
Kapital war unterwegs.
Ja, genau, unterwegs. Aber... Alles, was so leicht, was so eine hittige Hook hat und sowas, das muss ich dann an was du Liebe nennst messen, gefühlt. Und das ist natürlich irgendwo der falsche Ansatz, aber irgendwo auch nachvollziehbar, dass die Leute das so machen. Was mir bei Bowser und speziell zu diesem Mixtape aber einfällt, ist, dass in Zeiten, wo gerade auch im Deutschrap sehr, sehr viele Leute sehr, sehr gleich klingen, er da raussticht, indem er einfach rumexperimentiert. Jede Single klingt komplett anders bei ihm und das sind, wenn ich mir so die letzten 10, 15 Jahre Deutschrap angucke, eigentlich auch immer die Künstler gewesen, also wenn sie sowieso auf einem gewissen Level agieren, die am Ende übrig bleiben. Damals bei Akro, Sido hat sich komplett geändert, der hat auf einmal, als wenn man sich mal an Ich erinnert oder Ich und meine Maske und sowas, so, wenn dann auf einmal Kinderchöre kamen oder Hooks und so und die Straßenthemen sind ein bisschen gewichen und unerwartete Features und so weiter, das oder diese, weißt du, die hatte auch so trashige Momente, Carmen und sowas. Das alles hat er gemacht.
Guter Song.
Wurde vielleicht mal belächelt oder sowas, aber er war am Ende immer relevant und da und hat einfach nicht wie die anderen geklungen. Und das ist extrem wichtig, gerade in Zeiten von Playlisten.
Das ist ein ganz interessanter Ansatz, den man wahrscheinlich bei Bowser auch erst in ein paar Jahren so verorten kann. Aber ich sehe das, was du meinst.
Da muss das Mixtape ja auch nicht perfekt sein. So, er muss vielleicht einfach ein bisschen rumexperimentieren und gucken, okay, was steht mir am besten, was funktioniert am besten. Und wenn dann das nächste Album kommt und das dann funktioniert und zerberstet und anders klingt, dann hat er alles richtig gemacht.
Das ist jetzt schon ein ganz interessanter Ansatz, über den ich gerade nachdenke, weil wenn man das Jahr jetzt am Jahresanfang schon mal so ein bisschen überblickt, gibt es dann ja, also mit ihm aus 17, 18 irgendwo da im Überschwung. Es gibt vielleicht, ich würde sagen, so drei, vielleicht allerhöchstens vier Künstler in Deutschland, denen du nachsagen könntest, dass sie das Single Game, das entstanden ist, voll verstanden haben und es dann aber durch eine individuelle Note auch also sich abheben können von dem Rest. Also ihr wisst ja selber, es gibt dann mindestens 10 Songs, die klingen alle gleich, die sind alle erfolgreich und alle sind glücklich. Nur ganz viele young Kids, die feiern. Aber wenn man mit einem geschulten oder mit ein bisschen fachmännischen Auge drauf guckt, dass man schon kleine Unterschiede merkt. Und da gehört er dann sicherlich zu den Leuten, die da dann auch noch ein paar Jahren was machen können.
Das ist ja dann auch das Spannende, wenn man sich jetzt Kapital anguckt, ne, der irgendwie im Wochentakt Singles sogar mit Videos raushaut. Und wo du dann schon bei ein paar Sachen erkennst, so wenn du dann zum Beispiel Rolly Glitzer Glitzer hörst und denkst, die Hook kenne ich doch irgendwo her und dabei ist es dann irgendwie die Gucci-Hook gefühlt, die schon mal sehr erfolgreich für ihn lief.
Er spielt die Songs aber auch im Live-Set, habe ich mir erzählen lassen, direkt hintereinander und switcht sie auch immer so, lässt sie so ineinander überfaden.
Okay, ja,
also das ist schon vielleicht einfach bewusst daran angelehnt.
Aber trotzdem ist es
aber im Endeffekt derselbe Song. Aber ich würde ihn trotzdem in die gleiche Liste mit einsetzen, weil er nämlich, also ist jetzt dann wieder...
Klar, ne? Kurzfristig ist ein Kapital auf jeden Fall der das Single Game am ehesten verstanden hat. Bei ihm sehe ich noch mehr, dass sich langfristig beweisen müssen, als ich es bei einem Bowser sehe.
Genau. Mhm. Ja, da ist aber halt da
die Frage, wie lange man Bock darauf hat, ne? Wie lange die Kids und generell die Fans das mitmachen.
Character hat er auf jeden Fall genug.
Genau.
Haben eigentlich Alex Hash Fans die Single magisch mitgemacht?
Aber unter Garantie.
Naja, sie wollten halt Authentic Athletic 2, ne?
Dann nimmt man magisch mit, meinst du? Nee, aber was ich nämlich ganz interessant finde eigentlich, dass der Typ ja Authentic Athletic pur ist. Mhm. Mit magisch einfach man dann auch es schafft, einen Mega-Hit zu machen, von dem man auch ganz genau weiß, so in alter Beginner-Liebeslied-Tradition, ihr wollt ein Liebeslied, ihr kriegt ein Liebeslied, ihr wollt einen magischen Song, ihr kriegt einen magischen Song, den einfach mal so macht. Ganz sauber da durchgeht, auch mit, ich glaube mit Vanessa May war das da, ne? Oder dann auch da recht sauber durch den Schlager-Feature durchgeht und am Ende einfach und wieder als der Mega-Spitter sich zum Jahresende nochmal wieder platzieren kann.
Sich sogar von Barbara Schöneberger als Yo-Yo-Yo-Hip-Hop-Armbewegung anmoderieren lassen. Das hat er ja auch noch über sich ergehen lassen. Oh,
mein Oberkörper hat sich gerade zusammengezogen.
Aber ich tatsächlich aber auch einfach einer der klügsten Streaming-Marketing-Moves des Jahres, diese Magisch-Aktion, meiner Meinung nach.
Ja, ich meine.
Weil schaff es mal, einen Alex Hash auf die Single 1 zu hieven, mit der Musik und dem Image, das er hat.
Ja, genau das.
Und da, du kannst einen Streaming-Hit machen, das ist kein Thema so, aber den noch auf die 1 zu bringen.
Er hat
diese 1-Welle, die Single Nummer 1-Welle des Jahres hat er im Prinzip losgetreten, oder? Letztes Jahr waren es nicht so viele Single 1.
Ne? Aber wir haben bald eine, hast du nicht sogar gemacht, Yannick?
Die Singles, ja, da habe ich mir gedacht, dass ich dumm
gekommen. Ja, genau, wir werden bald mal alle Nummer 1-Listen aufsingen.
Aufsingen.
Obwohl, wenn ihr das hier hört, ist es wahrscheinlich schon draußen. Könnt ihr euch dann auf Paxman.de angucken.
Ja, dann.
Alle Nummer 1 aus dem Deutschrap 2018.
Sie sind aufgesingelt.
Aufgesingelt.
Du wolltest gerade was sagen,
ne? Ja, nur dass bei Olex ja das auch das Interessante ist, dass er ja magisch tatsächlich, also die Single gleichzeitig mit dem Album Rolex Hash auf der 1 hatte. So, also das ist ja, sagt ja eigentlich schon alles. So.
Es sind übrigens auch die Momente.
Verstanden.
Ja, das sind aber auch die Momente, wo dann mein ganz einfaches Hip-Hop-Herz wieder ein bisschen höher schlägt. Ich werde nie vergessen, wie ich mit dem Jungen vor vielen Jahren in Darmstadt einen Hutz gedreht habe. Das war zu Authentic Athletic 1, wo ich habe ihn so gefeiert dafür, als aber ich weiß gar nicht mehr, wie der Song hieß, aber der einer der ersten, den er gemacht hat, wo er da vor seinen Blocks rumfahrt, für, wie hieß denn der nochmal?
Makadam?
Nee.
Also noch der ältere.
Noch ganz am Anfang. Ich such mal ganz kurz
raus. Ja, ich weiß auch noch, wir haben es nämlich auch
Ich will so die Geschichte nur zu Ende erzählen. Mhm. Dann kannst du. Und ich suche nebenbei den Song. Der, wo er da noch vor seinen Blocks auf einem klapprigen Fahrrad auf dem Gepäckträger rumfährt. Ich denke, was für ein geiler Typ, den muss ich unbedingt interviewen. Geh nach Darmstadt, dreh mit ihm Hutz. Also weit bevor er mega erfolgreich wird. Und dann laufen wir da so lang und ich werde nie diesen Satz vergessen, als er zu mir gesagt hat, hey Bruder, das ist einfach scheiße schwierig, wenn du, jeder kennt dich, jeder feiert dich und jeder will ein Foto mit dir machen, sitzt in der Straßenbahn und du hast nicht mal Geld, um dir ein Ticket für die Straßenbahn zu kaufen. Und dieser Typ ist er bis heute, wenn du ihn triffst und wenn du dich mit ihm unterhältst. Es ist immer noch der gleiche ehrliche Typ. Ich möchte jedes Mal irgendwie einfach ihm nur sagen, wie gut ich das finde, dass er Erfolg hat. Und dann zu sehen, wie der dann so jetzt auch mit so einer Nummer, was wir eben gesagt haben, sauber durchgeht, Doppel 1, ganz erfolgreich. Ich freue mich.
Bei ihm ist es ja auch das Geile, dass er, glaube ich, einfach auch nur permanent beweisen möchte, oder was heißt beweisen, ist den Leuten zeigen möchte, dass er alles kann. Genau. Weißt du, dass jemand sagt, ich habe hier eine Schlagernummer rumliegen. So, willst du, Alex, ich weiß ja nicht. So, also doch, gib mal her. So ist er. Ja. So, ich kann alles, gib mir irgendwas, ich zerlege es. Und er sagt ja auch, ich rap auf Rock, ich rap auf Schlager, ich rap auf Trap, gib mir irgendwas und es wird dope. So, ne, und da hat er auch irgendwo recht. Aber bei Alex muss ich immer daran denken, wenn wir auch gerade so im Januar, Februar sind. Ich weiß nicht, da haben wir ihn wahrscheinlich auch getroffen, so in den Zeitraum, glaube ich. Nico zum Interview.
Ja, genau. Mein Hip-Hop-Moment.
Ja. Das ist was anderes. Aber ich habe den Abend davor noch diese Doku geguckt, die er zum Vorgängeralbum, wenn nicht sogar den Vorvorgängeralbum gedreht hat in der Ukraine, wo seine Eltern besucht worden sind.
Das und war so. Zum Vorgängeralbum zu Rolex Hash.
Die ist wahnsinnig. Sinnig. Nee, das, wir haben zu Rolex Hash haben wir ihn getroffen
genau,
davor.
Genau, zum Vorgängeralbum zu Rolex Hash.
Also das war doch Makadam.
Ja, genau.
Und diese Doku, wenn ihr sie nicht kennt, die ist wahnsinnig gut. Guckt euch diese bitte an. Und dann habe ich dabei zugehört, wie du mit ihm gesprochen hast. Und es ging um seinen ersten Schultag in Deutschland, wo er so ohne Schultüte irgendwie in die Grundschule kam und irgendwie nicht so richtig gut Deutsch konnte und alle anderen Kinder hatten eine Schultüte und so weiter. Das war irgendwie so traurig mit anzuhören. Und dann ja, 20 Jahre später der Nummer 1 Single in Deutschland. Ne?
20
Läuft Jahre im Radio.
Was für Brooklyn ist übrigens der Song.
Wie heftig.
Da ist er. Was für Brooklyn. Da feiere ich. Hier, da, da. Ich zeig's euch mal. Ihr könnt, ihr müsst das googeln. Aber wie dieser kleine Brattern da.
Auf dem Hollandrad.
Auf dem Hollandrad. Auf dem Gepäckträger fahren vor seinen Blöcken lang fährt und was für Brooklyn erzählt. Da habe ich ihn ins Herz geschlossen. 2012 war das. Oh Gott, hier, was ist das denn so? Bam. Ich versuche, der Meister der Überleitung, ich versuche gerade mit Überleitung
zum nächsten Thema.
Ja, mach mal du.
Ich könnte mir Oleg Sesh auch wahnsinnig gut in 4 Blocks vorstellen.
Boah, guck mal, du gehst ein Thema weiter. Ich wäre ein Thema davor eingestiegen, aber dann machen wir das.
Da kriegen wir aber auch noch einen guten Bogen.
Ja, genau, machen wir. Wow, ja, im Prinzip, Chapeau, Kevin. Gut gelegt, die Linie. Ja, eigentlich gehört er da rein, ne?
Bei 4 Blocks?
Ja.
Ja, gerade. Also bei den Tschetschenen hätte ich mir jetzt eigentlich gewünscht.
Ja, also nächstes Jahr, nächste
ich darf dritte Staffel
bitte, kommt bitte die wenig Russen-Mafia. Spoilern,
ich habe die zweite Staffel noch nicht fertig geschaut. Ja,
danke, ich habe sie noch nicht mal angefangen.
Wow. Also,
aber krass.
Ich komme nicht hinterher im Moment.
Aber das
die
Ende,
ersten zwei, ich habe die ersten 2 Folgen gesehen bisher.
Und als er auf einmal als er auf einmal die Hand da, weißt du, diese abgeschlagene Hand da hoch, alter Schwede, war das ekelhaft.
Nico ist der beste Chef in Deutschland.
Ja, genau,
danke dafür.
Gerne. Aber habt ihr, also das heißt, ihr habt die zweite noch gar nicht gesehen?
2 Folgen bisher.
Das ist tragisch. Ja. Aber feiert ihr die Serie so, wie die Leute sie feiern da draußen?
Komplett.
Ja.
Erste Staffel auch klassisch, einen Sonntag durchgezogen.
Ist ja auch, die Goldene Kamera gab es ja für die erste Staffel, ne? Also insofern auch voll verdient, oder?
Ich mag die Serie halt wirklich sehr, sehr, sehr gerne, weil es halt Berlin ist und weil Berlin nicht auf eine Höhe trägt, die man nicht mehr nachvollziehen kann.
Ich habe eine ganz andere, ganz simple Sichtweise, also eine Erklärung dafür, warum das funktioniert, weil der Blick auf Berlin nicht durch, und ich nenne es mal plump Kartoffelnaugen, sondern eher durch Kennack-Augen.
Ich würde eher sagen durch Snob-Augen.
Oder was auch immer. Also es kommt nicht von der Tatort Drehbuchautor will mal was über die bösen Jungs in Berlin schreiben, sondern du merkst richtig, dass es eher von unten geguckt ist, als von oben herab.
Ja. Und da merkt man aber tatsächlich auch, finde ich, einen Unterschied in der Performance bei der schauspielerischen Leistung. Ein Vaisel, der schafft es so einfach heftig. Wahnsinnig krass, diesen Charakter rüberzubringen und spielt damit ja teilweise die gelernten Schauspieler locker an die Wand.
Weil er nicht spielt.
Einfach, genau, weil er nicht spielt. Weil er einfach diese ekelhafte Art irgendwie rüberbringen kann, weil das mit Sicherheit ein Teil seines Lebens irgendwann war.
So. Oh, seid vorsichtig mit diesen Aussagen. Ich habe ja in diesem Zusammenhang ja für die zweite Staffel den Facebook-Live-Show da moderiert und das alles. Und da bin ich mit ähnlichen Worten auf ihn gegangen, meinte ich, krass, du machst das, du spielst ja gar nicht. Und er so,
dicker wie? Was?
Dicker. Du glaubst wirklich, dass ich so bin? Also, gibt ihm die Chance, dass er nicht das Bild davon gezeichnet wird, dass er nur der schreiende Bösartige
ist. Es gibt eine Szene, so gegen Ende der zweiten Staffel, wo er mit seiner Freundin so über so ein Gleis läuft und sie sich so streiten und er sie so einfach du Hässliche nennt.
Aber ich muss auch, also den Spoiler, es wird ja bestimmt auch noch über die zweite Staffel hoffentlich in den Jahresrückblick gesprochen werden. Aber sie, seine Freundin, die Carolina, die ist mein persönliches Highlight.
Und ich finde auch Latifs Freundin Wahnsinn.
Ja. Aber das ist übrigens der Punkt, und das kann man hier noch zu der News vielleicht am Ende sagen, dass Massiv, genauso wie Vaisel, durch diese Serie geschafft haben, einfach mal sich von dem Struggle aus, ich muss irgendwie ein Album machen, um irgendwie eine Relevanz zu behalten, dass sie sich davon gelöst haben und stattdessen jetzt einfach es geschafft haben, in der Schauspielerei als Charakter, die sie nun mal einmal sind, als Persönlichkeiten Fuß zu fassen. Was dann, Überleitung, für die zweite Staffel ja dann irgendwie wahrscheinlich auch für Jesus Unique und Gringo oder wen auch immer gelten kann. Vor allen Dingen, wenn man das authentische Bild von Jesus rausholt, dass er auf...
Wobei man da sagen muss, der wurde... Ich gehe mal davon aus, dass es eine dritte Staffel geben wird. Ich gehe auch mal davon aus, dass er da wieder auftauchen wird.
Der hat wurde, glaube
ich, so ein bisschen aufgebaut. Einen Satz hat er gesagt.
Ja, das habe ich auch gehört, dass er so Rolle ziemlich klein ist und irgendwer meinte auch zu mir, warst du das nicht sogar, dass es dir so vorkam, dass die Rolle, dass er bewusst länger gezeigt wurde, um ihn quasi einfach mal im Bild zu haben.
Ja, also so. Er wurde in den ersten paar Folgen sehr, sehr häufig in so Slow-Mos gezeigt, wie, so er böse rumguckt und so. Und man denkt sich so, Alter, was ist das für ein Ficker? Und mit dem Wissen, dass es auch noch Jesus ist. Und dann kam halt im Endeffekt nicht so viel.
Ja, aber...
Und dafür, dass er dann auch großspurig in Trailer und so gezeigt wurde, ne, das war dann schon ein bisschen Aufmerksamkeitshascherei.
Stichwort Aufmerksamkeitshascherei, als Deutschrapper ein Video bei worldstarhiphop.com zu haben.
Ich habe noch einen abschließenden Gedanken zu 4 Blocks. Ja. Ich habe ein bisschen Sorge, dass sie in der dritten Staffel den Bogen überspannen werden mit Deutschrappern. Ich hoffe nicht, dass jede dritte Rolle dann mit von einem Prominenten besetzt wird. Also wenn die Qualität nicht drunter leidet, cool. Aber ich hoffe einfach, dass sie nicht immer mehr Szene reinholen wollen, damit irgendwie immer noch größer und aufgebauschter wird und am Ende wird das Ergebnis drunter leidet. So, zu viele Köche verderben den Brei. Das trotzdem ist so schön ausgewogen zwischen Schauspielern und Leuten von der Straße.
Finde ich auch. Trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass sie Jizzes größer machen werden.
Ja, da habe ich auch nichts gegen. Aber wenn ich so hier in jedem Interview höre, so dass Sido sagt, ja, ich würde gerne mal mitmachen, so eine kleine Rolle, vielleicht mal einen Polizisten spielen, dann sagt der andere Rapper in dem Interview, ja, ich würde auch vielleicht mal eine kleine Rolle übernehmen. So, weißt du, das ist dann,
ich würde auch gerne eine kleine Rolle übernehmen, vielleicht einen Journalisten spielen oder so. So. Das wird meine Überleitung kaputt gemacht. Trotzdem, Jizzes, worldstarhiphop.com.
Aber das ist ja keine Aufmerksamkeitshascherei. Das ist einfach ein Dankeschön. Move. Das ist einfach ein Statement.
Aufmerksamkeitshascherei in den USA.
Ja. Ja, wenn man sich das Video anschaut und wie es konzipiert ist, könnte man das schon.
Nein, aber
es ist einfach ein Statement.
Ja, genau. Ich wollte sagen, es ist eigentlich auch, also wurde ja auch viel schon drüber geredet, aber ich finde es eigentlich auch trotzdem nach wie vor einen krassen Move.
Same.
So. Und es gibt ja immer noch die mehr davon, dass sie dann ja sich da bestimmt teuer eingekauft haben und so. Und ich bin mir ziemlich, also ich weiß mehr, als ich sagen darf.
Wenn du denen zeigst, wie klickmäßig oder wie die klickmäßig performen, die 187 Straßenbande, dann nimmt Worldstar Hip-Hop auch so ein Video, das 20 Millionen Views macht, mit Kusshand. Da kannst du von ausgehen.
34 Millionen Klicks im Moment, ne? Mhm. Das ist schon.
Heftig. Heftig.
Aber auch, dass ja da aus dem Video heraus mit der Bildsprache, die benutzt wurde, mit dem ganzen Drumherum, dann ist ja auch das Image und die, sagen wir, den Mythos um 187 auch nochmal ein kleines bisschen mehr bestärkt hat, ne, oder?
Was war denn euer erster Gedanke, als ihr es gesehen habt? Meiner war, ist das eklig.
Ja, das ist schon.
In diesem Flur, wo sie da performen, möchte man einfach nicht stehen.
Vor allen Dingen möchtest du nicht zufällig da hinten links deine Wohnung haben und da so durch müssen. So, darf ich mal kurz?
Ja, ich hab auch so gedacht, als ich das gesehen habe, so, ja, krasses Video, aber auch einfach, das ist er, das ist Jizzes. Also sorry, das ist Mr. jetzt Jizzes. So nicht einfach mal ein paar Kumpel zusammengesucht, um ein cooles Video zu drehen, sondern ja, das ist er halt so.
Ja, das ist die gesamte Promophase ja so gewesen. Auch das Drück-Drück-Video, in dem Alex so rotzefrech vor der roten Ampel aus dem Auto steigt und einfach auf der Straße anfängt zu rappen. Das ist einfach so wahnsinnig authentisch, diese gesamte Promophase für das Wolke 7-Album, die einfach wie, natürlich ist da wahnsinnig viel Planung hinter, das ist ja bei der 187 Straßenbande irgendwie immer merkbar, es geht nicht ohne, aber es hat trotzdem, man merkt es dem Ganzen nicht so an, es hat keine verkrampften Elemente, wenn das passiert. Dass sie über Instagram ihre Boxen besprühen und daraus einen Marketing-Gag machen, mit dem sie, keine Ahnung, 20.000 Boxen verkaufen? 25.000 Boxen verkaufen durch einen Instagram-Marketing-Gag, dann weißt du, dass das einfach ehrlich ist, in dem Sinne, dass die Leute dem anmerken, dass da keine großen Industriegedanken hinterstehen, die erkennbar sind. So.
Ja, also Industriegedanken gehen natürlich, die Jungs wollen Geld verdienen, aber ich glaube, sie schaffen es einfach, das, was in den USA schon gang und gäbe ist, dass die Leute Bock haben und bereitwillig ihr Geld quasi ihrem Superstar geben wollen, weil sie ihn so feiern und dann dafür Teil von seinem Lifestyle sein können. Das hat 187 halt und Jizzes in Person wahrscheinlich auch wie kaum ein anderer so verkörpert. So, man will einfach ein typisches Stück haben und ey, selbst ich, Alter, selbst ich hab gedacht, ey, ist schon geil, du kriegst so eine Box und dann ist da irgendwie so ein bisschen ein Stück gesprüht, aber ich glaube, da oben steht sie.
Das
ja,
macht genau. Dieses Box-Game auf jeden Fall ein bisschen angenehmer. Also ich habe selten das Verlangen, eine Box haben zu wollen, so, aber das ist dann schon eine schöne Erinnerung irgendwie auch an eine Zeit.
Ja, genau, finde ich auch.
An der Stelle, das haben wir in dem Jizzes-Podcast ja auch schon besprochen, mir fällt gerade wieder ein, ich muss unbedingt herausfinden, welche Boom-Bap-Crew seinerzeit customized besprühte Vinyl verkauft hat.
Das haben wir doch aber auch irgendwie rausgefunden, glaube ich.
Wir haben es noch nicht rausgefunden, nein. Nee,
haben wir nicht rausgefunden.
Wir haben nur darüber geredet und...
ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass es vielleicht too strong war oder so. Aber...
Weiß ich auch nicht. Es ist ja, um dann ein bisschen durch
die... Ein anderer Deutschrap-Journalist hat es bei Twitter mal aufgedeckt, aber ich weiß nicht mehr, wer es war und...
schöne Grüße.
Ich muss es finden.
Schöne Grüße. Ich habe hier eine Liste auch noch XXXTentacion stehen. Mhm. Das hast du mit eingetragen. Warum war dir das... Also ich glaube, Frage ist bescheuert, ich stelle sie trotzdem. Warum ist es dir wichtig, dass man drüber redet?
Ja, es ist offensichtlich sein letztes Album zu Lebzeiten.
Hast du denn, also fragen wir mal in die Runde bei euch dreien, so, habt ihr ihn vorher verstanden, gefühlt, versteht ihr, warum Kanye West sagt, das ist eine meiner größten Inspirationen der letzten Jahre und diesen ganzen
Kram? Ja, man, das 17-Album war als Album,
das war Wahnsinn,
sehr bedrückendes Album auf jeden Fall.
Und auch schon Look At Me, dieser erste Track, womit er rausgekommen ist, der sich so angehört hat, als wäre komplett übersteuert in einer 10 Quadratmeter Garage aufgenommen worden, mit so viel Power. Das war
also geil. Ich habe irgendwie ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu dem Typen. Also ich,
das sowieso.
Das die, sollte man auch haben.
Ja, aber also auch musikalisch musste ich mich wirklich an ihn gewöhnen, sag ich mal. So, ich musste ihn mir wirklich warm hören, bis ich das wirklich mochte. Und dann weiß ich auch einfach nicht genau, also ich höre ihn inzwischen ausgewählt, 2, 3 Songs und ich kann mich, glaube ich, nicht ganz davon freimachen, dass ich die jetzt mehr höre, weil er halt nicht mehr auf dieser Welt ist.
Lustig, ähnlichen Effekt kann ich auch beschreiben.
So, ja. Und das ist auf der einen Seite irgendwie ziemlich traurig, so, weil ich halt auch da habe ich auch schon mit Leuten drüber gesprochen, drüber nachgedacht habe, ob er so jetzt so erfolgreich wäre, wenn er jetzt noch leben würde. So, das ist ja
vielleicht nicht so schnell, so erfolgreich, aber gib ihm ein Jahr mehr und er wäre da.
Man muss nämlich schon sagen, dass wenn man ihm zuhört und die Art und Weise, wie er performt, mit dieser, also dieses Zerbrechliche, was ich da so spüre.
Das ist ja eher etwas, was immer mehr in den Rap dringt. Endlich, muss man sagen. Also nicht, dass es endlich nach dem Motto diese Präsenz hat, das Level, aber dass es endlich da sein darf, dass es endlich akzeptiert ist, im Rap auch mal Schwäche zu zeigen. Vor allen Dingen psychische Schwäche.
Ja, ja.
So,
ja.
Das war jahrelang einfach nicht drin. Dann wurdest du zerfleischt in der Szene. Aber wenn du der Macker bist, der damit 20, 30 Millionen Streams macht, dann können sich alle ficken gehen.
Ja, und dann muss man sich, es ist ja schon fast schon schlimm, dass man sich dann auch da wieder überlegt, was wäre, wenn der weitergemacht hätte. Also wenn er nicht dann auf dem Weg, dich bei ihm ja dann auch wirklich einfach nur tragisches Opfer eines Unfalls gewesen ist.
So ein stumpfer Tod.
Ja.
So, das hat mich dann auch nicht so mitgenommen, weil ich gespaltenes Verhältnis zu ihm und seinen, sagen wir mal, privaten Angelegenheiten. Aber so ein komischer Tod.
Nee.
Da wurde ja auch ganz jahrelang ein richtig kranker Promostunt hinter vermutet.
Ja, ich warte ja auch immer noch darauf, dass er zurückkommt.
Ja, ich warte auch noch auf das Album No Pulse.
Ja.
So ein bisschen
Featuring
so,
Tupac.
So sollte es heißen, angeblich.
Ich habe ihn auch mit Big Pun im Studio gesehen. Oder mit, pass auf.
Ich hab's
Craig Mack.
Der Mann der Überleitung.
Ja. Ey.
Nico, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Teach uns mal ein bisschen.
Das ist hart. Das ist wirklich hart.
Ich weiß, dass es hart ist. Ich kenne den
keiner,
Namen
keiner so.
Ich kenne auch
euch,
bestimmt
ne?
Tracks, aber ich kann...
Eigentlich, guck mal, das Ding ist, um ihn zu beschreiben... Das ist schwierig. Weil
der war doch nie eine große Nummer.
Nee, genau. Also ich versuche es zu beschreiben. Eigentlich ist er genauso ein One-Hit-Wonder aus den 90er Jahren. Nur jeder, der aus den 90er Jahren kommt und Craig Mack gefeiert hat, würde mich jetzt für diesen Satz töten, weil er sagt, nein, krasser Rapper, hat richtig viel Impact gehabt und seine Rolle, bla 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 bla. Mhm. Finde ich nicht. Wenn man ehrlich ist, ist Craig Mack Flavor in Your Ear. Und das ist ein Song, den du, wenn du irgendwann zwischen, ich glaube, der wann ist denn herausgekommen? 94 ist rausgekommen, genau, ich hätte jetzt 93 gesagt, aber irgendwo zwischen dann 94 und 99, irgendwo auf Hip-Hop-Partys, wahrscheinlich sogar bis 2015 auf Hip-Hop-Partys gewesen bist und der DJ älter als 19 ist, dann hat der auch irgendwann Flavor in Your Ear gespielt. Und jeder von euch wird diesen Song auch kennen. Und das ist halt das Tragische, dass er ihn nicht mehr live spielen kann. So. Und es ist immer tragisch, wenn ein Künstler stirbt. Aber ich würde sagen, der Impact, den er auf auch US-Rap hatte, ist jetzt nicht vergleichbar mit dem, den in Biggie Smalls hatte oder so. So,
ne? Ja, aber ich meine, man hat ja viele Favoriten auch bei sich persönlich, die jetzt nicht die allererste Geige gespielt haben. Also wenn dann irgendwann in 40, 50, ja, hoffentlich noch länger irgendwie Rapper friedlich hoffentlich diese Welt verlassen und das dann irgendwie Lloyd Banks oder Fabulous oder sonst wer ist, dann ist, finde ich, das auch todtraurig und dann muss ich wahrscheinlich auch Leuten erklären, wer das war.
Ja, genau, und vielleicht gehört er da rein, aber für mich ist halt auch Flavor in der Zeit einer der größten Songs gewesen, hat auch richtig Spaß gemacht. Ich weiß nicht, kennt ihr den überhaupt, Adi? Ja, du kannst, ja? Ihr kennt ihn alle.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss aber dazu sagen, also ich feiere den Song auch, aber ich kenne ihn nur, weil ich über Biggie sozusagen rangekommen bin. Ja, genau, was ja eigentlich nicht die in Anführungsstrichen richtige Herangehensweise ist. Also,
aber es beschreibt dann schon auch ganz gut, wie man vielleicht Craig Mack insgesamt einzuordnen hätte.
Ja.
Und das ist halt so ein bisschen, und das ist vielleicht dann auch die Kerninformation an dieser Todesnachricht von ihm, dass die Einschläge näher kommen. Das ist, also als ich im Hip-Hop groß geworden bin, sind halt zweimal Rapper gestorben, weil sie erschossen wurden. Der andere ist an Fettleibigkeit gestorben.
Woran ist er denn eigentlich gestorben? Mit 46? Das wäre auch echt nicht alt.
Und das weiß ich gerade gar nicht.
Janik, mach mal kurz hier.
Mach mal nebenbei. Nee, aber weißt du, und jetzt aber merkst du, wie nach und nach hast du den einen oder anderen erwischt, mit denen ich halt groß geworden bin, die 20 Jahre lang die Mucke gemacht haben, mit denen ich auf Partys gewesen bin oder so. Das ist schon tragisch. So.
Aber ja, wir werden ja wahrscheinlich in Teil 2 unseres Rückblicks auch noch auf Mac Miller zu sprechen kommen.
Ja, geht. Definitiv. Der ist mit drin.
Ich habe
noch einen kleinen Nachtrag zu Jizzes wieder.
Ja.
Weißt du, was am 31. März 2018 war?
Nee, aber du sagst es mir jetzt.
Du bist von einem Flamingo gefallen. Klingelt jetzt.
Das ist etwas, worüber ich nicht öffentlich reden möchte. Ja, ich bin von einem Flamingo gefallen.
Das große 1:7 Straßenbandenkonzert in der Barclaycard Arena.
Ja, und mehr brauchen wir nicht dazu zu erzählen. Aber guckt euch die Dokumentation an, denn
das war Wahnsinn.
20187 ist, muss ich auch Martin Backspin hier nochmal Props geben an der Stelle. Das ist ein Masterpiece gewesen für dieses Jahr. Wir waren 4 Konzerte mit denen unterwegs, wirklich die ganze Zeit.
Craig Mack ist an Herzversagen gestorben.
Okay, danke schön. Es ist schön, wie die Informationen hier gemixt werden. aber war eine krasse Geschichte, die wir da gemacht haben. So nah rangekommen und ich glaube, die Gespräche, ich habe ja in den letzten Jahren schon ein paar Mal geschafft, mit den Jungs sehr persönliche Gespräche zu führen, aber ich habe das Gefühl, so wie ich da dann Alex zu fassen gekriegt habe und auch Maxwell zu fassen gekriegt habe, das war halt, dass dann auch ein Jizzes am Ende dann nach der Veröffentlichung zu mir gekommen ist, hey krass, so nah und so ehrlich, das fasst ja sogar mich an. Also das ist ein schönes Ding und ich würde jedem raten, es angucken. Es kann ja sein, dass es vielleicht irgendwann mal wieder aus dem Netz verschwindet, wie so manche andere Sachen, die einfach mal verschwinden, wo ich dann immer Fragen kriege, hey, wo ist das Interview? Back. Also guckt es euch an. So. Guck mal, normalerweise müsste jetzt einer Alex von euch einsteigen.
Mit den ungemachten Haaren, ja, wirklich gut.
Aber jetzt müsste einer von euch einsteigen hier, aber ihr macht das nicht.
Ja,
also das ist übrigens der Moment, weißt du was?
Ich habe eine Brücke sogar.
Ja, warte mal. Aber das ist der Moment, wo eigentlich der Redakteur den Inhalt für diese Folge macht, direkt schon gedanklich im nächsten Thema sein müsste, sich eine Überleitung überlegen, aufbauen. Ich würde sagen, wir schmeißen ihn gleich raus und nehmen uns für die nächste Runde einen anderen.
Das könnten wir gut machen.
Ja.
Wem würdest du empfehlen?
Ah, komm. Aber wir geben dir noch die Chance. Komm. Worüber wollen wir reden? Was ist dir noch aufgefallen?
Was mir noch aufgefallen ist?
Er hat schon seine Notizen weggepackt.
Ich habe innerlich schon Feierabend gemacht hier. Schon überlegt, ob wir jetzt Daniel oder Madi hierher schicken sollen.
Wir hatten gestern Weihnachtsfeier, sei dazu gesagt.
Ja, genau.
Und ich bin so ausgeschlafen, wie ich seit Wochen nicht war.
Weil ich dich nicht für die Weihnachtsfeier. Weil ich dich hier auch behütet habe wie eine Mutter.
Ja, genau. Aber solange er nach Informationen sucht, solange wie er nach seiner Einladung und Übergang sucht, kannst du ja nochmal erzählen, du bist um 6 am Büro gewesen, 10:50 am Büro gewesen und um 20 Uhr dann in der Lokalität. So.
Leute, steigt nicht mit mir in öffentliche Verkehrsmittel.
Genau. Das ist eine Regel, die ich seit einigen Wochen und Monaten hege und sie hat sich bislang immer bestätigt.
Das ist wirklich also ganz schlimm. Ein Fuß in den Linienbus und das Ding geht kaputt. Jedes Mal.
Ja. Aber wir haben hier noch genug auf der Liste, da immer noch nichts kommt.
Auf jeden Fall. Nee, ich wollte hier nur Janik ausreden lassen.
Leg los.
Ohne jetzt vielleicht auch den anderen Teilen vorzugreifen, weil es da bestimmt auch nochmal zur Sprache kommt, aber im April, Anfang April, die Back-to-Tape-Filmpremiere.
Das war ein schöner Abend.
ich war leider nicht live dabei, aber
dann muss ich wahrscheinlich oder kann ich wahrscheinlich ein bisschen was zu erzählen, denn es ist ja am Ende des Tages eigentlich nur, was heißt nur, es ist etwas, was entstanden ist aus einer, also was gewachsen ist über die Zeit, was nie so geplant war. Ich habe mit den Kollegen von einer Agentur, die Porsche als Kunden hat, gemeinsam ein Projekt gestartet, in dem ich mich eigentlich einfach nur auf den Weg machen sollte und auf den Spuren von Hip-Hop in Deutschland sein sollte. Und wir haben es, glaube ich, in 10 Folgen. Wir haben 5 Städte besucht und haben uns mit Künstlern unterhalten. Namika ist auch noch, glaube ich, im Januar rausgekommen dazu. Ich glaube, ich habe auch noch Curse, glaube ich, haben wir da auch noch veröffentlicht. Dazu kam ja Moses Pelham, Sammy Deluxe, Roger Vasi, Tony L. in Heidelberg. Also eine richtig schöne Reise. Die hat auch richtig Spaß gemacht und das muss ich auch an der Stelle nochmal betonen. Das Gute war halt einfach, dass ich Freiraum hatte, dass mir keiner irgendwie vorgegeben hat und du musst jetzt aber bitte 15 Mal auf den Wagen hinweisen oder das Wort Porsche in den Mund nehmen oder so. Ganz im Gegenteil. Es ging einfach nur darum, dass ich meinen Job machen konnte. Was dann wohl sowohl agenturseitig als auch als kundenseitig so für Furore gesorgt hat und so viel Spaß, also Porsche auch so viel Freude daran hatte, dass dann die Idee gekommen ist, lass doch einfach einen Film draus machen. Dann haben wir das in einer wahnsinnigen Aktion, in Nacht und Nebel, ich musste dann noch eine neue Interviewsituation einsprechen, die ihr dann in diesem Back-to-Tape dann auch seht, wo ich dann noch nachts nochmal Zwischentexte sprechen musste, was da wahnsinnig anstrengend gewesen ist. Es hat aber dazu geführt, dass wir am Ende zu einer Filmpremiere nach Stuttgart geladen haben. Was mich auch sehr gefreut hatte, wo, glaube ich, die Hälfte der Leute dann auch, also eigentlich wollten sogar noch mehr kommen, aber ich glaube, Sammy und sag schnell, David P. waren auf Freestyle-Tour, deswegen konnten die nicht, die wären sonst auch dabei gewesen.
Na klar waren sie auf Freestyle-Tour.
aber ansonsten ziemlich viele
Nico, ich kann da nicht, ich bin auf Cypher.
Du Sack, Alter. Ja, aber es war sehr schön, es war ein sehr schöner Abend, hat sehr viel Spaß gemacht. So.
Ja, war wirklich gut.
Und der Anschluss daran ist, die
Fun Fact, ich habe an den Abend Russenhocke gelernt von Falk Schacht.
Oh, sehr Rap. Ja, sehr real Rap. Und es hatten mir bis heute noch einige internationale Kommunikations-Awards gebracht, die alle hier bald im Büro stehen werden. Also, ich glaube.
Wenn wir dafür Platz finden.
Ich darf es, glaube ich, offiziell sagen. Ja, es wird eine Nachfolge geben. Wir machen 2019, machen wir eine Nachfolge. Wie das genau aussehen wird und so, das werdet ihr dann erfahren.
Back to CD.
Es ist aber, ey, und mal ganz ehrlich, ich meine, ihr seid die Konsumenten gewesen, ihr seid eine andere Generation, aber für mich war es auch einfach geil. Scotty 76 war sie, Tony L, einfach mal so viel Raum zu geben.
Dieser kleine Junge in der Deluxe-Schule da.
Ja.
Wahnsinn.
Krass, ne? Noah, ja. Kommt aus Hamburg. Noah,
genau.
Absoluter Hammer.
Wirklich.
Und das sind alles, muss man auch mal Real Talk sagen, das sind alles Sachen, die normalerweise auch gar nicht so viel Schein mehr bekommen können heute. Aufgrund von Produktion, Aufwand, dem Pull, dem Wahnsinn an Releases, die wir haben. Und dann ist es mir doppelt Herzensangelegenheit gewesen, denen so viel Raum zu geben. Und
da muss man dann auch nochmal aus meiner Sicht, so, also einerseits irgendwie Konsument, aber auch irgendwie so halb mit drin, weil natürlich irgendwie die Backspin-Brille auf und so. Aber dafür, dass es von einer so großen Marke, wo man dann vielleicht auch als so, ja, nicht Jugendlicher, aber so Mitte 20-Jähriger sagen will, so eine Hip-Doku mit so einer Marke als Sponsor, ne, weiß ich nicht, wie das wird. Das ist aber null unangenehm, also für mich null unangenehm war. Und wenn da mal ein Auto aus einer Drohnenaufnahme so zu sehen ist und man aber weiß, damit wurde so eine Doku produziert, so, und du kriegst diesen Input dadurch, ne? Wahnsinn.
Ja, freut mich. Also ich glaube auch, und ich bin mir ziemlich sicher, dass, also wir haben so eine gute Welle zueinander, also alle Parteien, die damit im Moment zu tun haben, dass es auch beim nächsten Mal wieder eher darum geht, Kultur zu zeigen. So. Das ist die schöne Herausforderung. Das muss ich auch nochmal erwähnen, in dem Wahnsinn, in dem ich mich befinde und wo ich seit 15 Jahren Videojournalismus mache. So. Es ist einfach geil, mal den Raum zu haben dafür, mal so links und rechts mal fernab mal einfach mal wieder Dinge zu machen, wozu du sonst im Alltag nicht kommen würdest. Die Idee war es, auf eine Hip-Hop-Reise zu gehen. Für diesen Satz hasst mich der Agenturchef immer noch. wir haben hier noch in der Liste noch ein paar kleine Sachen. Also wir sind schon recht lang dabei, aber im Prinzip.
Wir haben auch ein paar größere Sachen.
Ja, genau. Und ich will mal ganz kurz nur zu versuchen, kurz zusammenzufassen. Eigentlich ist es kurz. Kendrick Lamar, Pulitzer-Preis ist eine Ansage.
Ist ein Meilenstein, weil es der erste Popkünstler war, der einen Pulitzer-Preis bekommen hat.
Ich habe so meine kleine Note dabei, dass ich mir denke, okay, da denkt jetzt aber auch irgendeine Region, eine Kulturregion, okay, uns laufen die Leute weg, jetzt was macht denn die Jugend da heute? So, mit den Armen so verschlossen und im Rücken, ja, okay. Da.
Auf der anderen Seite ist es ein bisschen ein Handreichen von einer sich
sehr abkapselnden Hochkultur an die Popkultur. Das darf man auch nicht vergessen.
Bleibt die Frage, ob es dann auf Augenhöhe in der Zukunft stattfindet oder so, ob es nur dieses von oben herabblickende und einmal
wieder. Das muss man jetzt abwarten. Aber dass es nicht ein Bob Dylan ist, der zuerst einen Pulitzerpreis bekommt, sondern ein Kendrick Lamar als erster Popkünstler, ist an der Stelle vielleicht schon ein interessantes Statement. Denn man hätte sich ja auf dem sicheren Weg begeben können und einem gestandenen politischen Künstler, der in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, diesen Preis geben können und nicht einem Jungen aus Compton.
Ja, unterstreicht halt einerseits absolut das Standing von Kendrick Lamar und das, was er verdient hat, und eigentlich muss da noch viel, viel, viel mehr kommen. Aber andererseits, ja, könnte natürlich schon sein, ne, so ein, man hat dieser ganz leichte fade Beigeschmack, dass es nicht nur deswegen, weil Kendrick sich so stark engagiert, passiert sein könnte.
Die Zukunft muss halt zeigen, dass dieser fade Beigeschmack verschwindet. Ne? Und es und bis wir in Deutschland
dabei sind. Der weiße, starke Mann.
Gibt es eigentlich Grimme, Deutschrap-Grimme-Preisträger?
Ich glaube nicht, oder?
Es wäre dann ja sogar noch eine Stufe darunter, aber selbst da sind wir ja noch nicht. Also insofern schade. Wir haben, und da möchte ich auf jeden Fall gleich drüber sprechen, weil das, aber das können wir eigentlich auch noch in den anderen machen. Aber du hast ja Jenny auch noch Post Malone angesetzt, du hast das Jack Co-Album angesetzt. Mhm. Wir haben auch noch UFO, der ein Album veröffentlicht hat. Zusammenfassung, Gefühl, irgendwie, ist da irgendwas Besonderes für dich oder sind es einfach Veröffentlichungen, die gekommen sind, über die man einfach, die man mitgekriegt haben muss?
Ich würde sagen, ja, also Post Malone fand ich auch ganz persönlich einfach ein starkes Album. Haben wir auch eben kurz drüber gesprochen, die Spotify-Jahresrückblicke. Da ist er bei mir auch Nummer 1 mit weiß ich nicht wie viele Stunden gehört.
Bei mir auch sehr stark dabei. Ich bin auch riesiger Post Malone Ultra.
Ja.
Ich liebe diesen Typen einfach. Ich muss aber sagen, dass das zweite Album, ich finde es echt nicht so gut gemessen an dem ersten, weil es mir zu hittig ist und er hat diesen Triolengesang für sich entdeckt und übertreibt ihn auf jedem Song und es ist mir ein bisschen zu, ich will die großen Refrains, ich will die großen Songs jetzt haben, so ich mag so zum Beispiel Stay mag ich auf dem Album mega gerne und so ein paar andere Sachen, so Better Now natürlich auch, wenn es eine krasse Hook ist, aber er hat es ein bisschen, wenn man sich Stony durchhört, das ist einfach ein bisschen mehr Character.
Wie ist dieser Stadion-Pop-Song darauf noch?
Aber ja, ist
auf jeden Fall auch, fällt auch angenehm heraus.
Ja, aber wisst ihr, ich hoffe einfach nur, dass der Typ alt wird und nicht an Zigaretten und Bier zugrunde geht.
Other Side hieß der Song, den ich meine.
Und weißt du, wird er noch heftige Alben machen, der wird ein Folk-Album machen und sowas alles. Das kannst du, ist absehbar einfach bei ihm. Ich liebe ihn. Und der ist einfach nur groß geworden, weil er gut in Guitar Hero 2 war. So, das muss man sich auch mal reinziehen. So.
Jeder hat eine Chance.
Genau. Und zu dem UFO-Album möchte ich nochmal was sagen. Genau der gleiche Effekt wie bei Bowser. Er macht was komplett anderes als der Rest gerade. So, hat dafür vielleicht hier und da auf die Schnauze bekommen und nicht den Erfolg bekommen, den er für 808 vielleicht bekommen hätte sollen. Oder vielleicht ist es noch nicht an der Zeit gewesen und das Ganze muss reifen. Das hat er sich dann ja mit VVS zurückgeholt, als er dann so die typische Schiene gefahren hat, sag ich mal. Aber das ist genau das Ding, was große Künstler ausmacht.
808 auf jeden Fall auch eines der besten Deutschrap-Releases des Jahres.
Was wirkliche Künstler ausmacht. Also diese sich nicht damit zufrieden zu geben, dass es gerade ein kreatives, also einen kreativen Status Quo gibt. Sondern
der ja mittlerweile fast schon eher ein kreatives Vakuum ist, wenn man auf die Playlisten
schaut. Wenn man auf die großen Playlisten guckt. Wir haben eine große Bandbreite in Deutschland. Die Frage ist, also, weil die erfolgreichen Künstler, die zeigen diese Bandbreite halt meistens nicht.
Dann haben wir am Ende eigentlich ein Thema, das uns das ganze Jahr auch noch beschäftigen wird und wo man eigentlich noch einen eigenen Podcast zu machen könnte. Ich muss mal überlegen, wie wir hier damit umgehen in unserer Runde. Aber die ersten, die es erwischt hatte, beim Magazinsterben 2018 war die Intro.
Ja.
26 Jahre. Und da musst du, glaube ich, was zu sagen, mein lieber Yannick, denn ich kann mich an einen Tweet von dir erinnern, der wirklich eine fassungslose Tragik in deinen Worten hat hören lassen.
Ich bin ja auch einfach ein großer Fan und Freund von Print, auch von einem, ich habe ein kleines Printarchiv zu Hause, ein Magazin und so weiter und so fort.
Dann kann ich dir ein paar vererben, ich will die loswerden.
Und ich finde es einfach schade, dass das weg ist, weil die Art, wie Stories stattfinden und wie Journalismus oder Musikjournalismus eine Art hat, sich auszudrücken, ist in Print nochmal eine komplett andere als im Online-Bereich, die irgendwie eine gewisse Romantik mit sich bringt, finde ich, durch das darin herumblättern und durch das durch die Art, wie es geschrieben ist, dass man einen gewissen Raum hat, dass man auch mal 7-8 Seiten Porträt über Leute schreiben kann. und hoffen kann, dass es mitgenommen wird. Gerade bei der Intro ist es ja so, dass sie als kostenloses Magazin einfach wahnsinnig gut die Möglichkeit hatten, vielen Leuten und auch vielen jungen Künstlern eine Plattform zu bieten, da diese Magazine ja dann einfach durch Hände gewandert sind und zig Leute erreicht haben. Und man, also im Prinzip ist es der Spotify-Algorithmus einer älteren Generation. So, mit ein bisschen Glück. Ich finde schade, dass das ausstirbt, aber es ist natürlich eine logische Konsequenz durch die Art, wie Musik konsumiert wird, durch die Art, wie über Musik geredet wird und so weiter und so fort und dass sich alles ins Internet verlagert. Nichtsdestotrotz.
Aber das ist ja etwas, wo Nico dann am besten drüber reden kann. Haben die Magazine dann einfach nur den Absprung verpasst, sich dem Online-Zeitalter anzupassen quasi? Garantiert. Weil dann könnte eventuell vielleicht auch in einer anderen Art und Weise, hätte aber ja, wenn man jetzt mal vom sehr idealistisch daran geht, wenn sie sich vor 5 Jahren auch angefangen hätten, da aufzustellen und es gut lief, dann hätte dieses Magazin ja immer noch vielleicht weiter existieren
können. Garantiert, man hat es ja auch in den Statements, die von Intro-Seiten veröffentlicht wurden, gelesen, sodass einfach der Online-Bereich nicht so stark ausgebaut ist, als das erreicht, um ein Magazin quer zu finanzieren. Und dementsprechend ist eine logische Konsequenz daraus. Ja.
Soll ich was sagen?
Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht ans Jahresende mit dem großen Magazinsterben verlagern wollen.
Ja, diese Folge ist ja jetzt auch schon relativ lang. Ja.
Also wenn ihr wollt, ich habe eine riesengroße Meinung dazu. Ich kann auch ein mega Plädoyer zu halten, aber ich glaube, das alleine würde jetzt den Rahmen sprengen.
Das machen wir vielleicht zum Jahresende, am Ende des dritten und letzten Quartals.
Boah, richtig so Cliffhanger. hört ihr in der dritten Folge, in der dritten Quartalsfolge von den drei
Quartalen. Wer sich das bis hierhin jetzt angehört hat, war ein bisschen müde am Anfang, ne?
Ja, aber, ich muss auch sagen, so performancemäßig, ne, Jonik ordentlich, Kevin auch, von Jenny hätte ich mir ein bisschen mehr Power gewünscht, aber...
Ich bin ja zu ruhig, ne?
Ja, genau.
Ja. Wen schicken wir als nächstes ins Rennen denn überhaupt?
Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, Daniel oder Madi?
Ich glaube Daniel.
Wir glauben auch, dass Daniel eher, ja.
Daniel ist der das den zweiten Block von Mai bis August bearbeitet hat. Mit dem gehen wir gleich in die zweite Runde für den Jahresrückblick 2018. Euch schon mal vielen Dank für die erste Folge, dass ihr dabei gewesen seid. Wir haben übrigens, glaube ich, ein Thema hier übersehen, sehe ich gerade.
Wir haben ein ziemlich großes Thema übersehen.
Nee, wann war denn eigentlich der Echo?
Ja. Ich habe schon vermutet, dass das, als es gerade nicht zur Sprache kam, dass da mal einmal versucht wurde, die Folge ein bisschen kürzer zu halten. Wir können natürlich gerne noch kurz über den Echo reden.
Aber nur ganz kurz, der war doch da, ne?
Der war im April.
Mhm. Der letzte Echo.
Ja. Mhm. Der implodierte Echo.
Ich glaube, wer mehr darüber erfahren möchte, guck das Kollege-Interview bei Backspin TV.
Genau, das würde ich nämlich auch sagen.
Ansonsten ist, glaube ich, dazu hat jeder und seine Mutter schon was dazu.
Man braucht nur googeln, man findet genug Kommentare von Hip-Hop-Medien und Feuilleton-Medien und allem Pipapo. Und
ich bin auch einfach so satt.
Das reicht Thema, langsam einfach.
Wir lassen es.
Es ist eine Diskussion, die geführt werden musste und auch noch weitergeführt werden muss, so definitiv. Aber
die Essenz daraus gibt es ja wirklich in diesem Kollege-Interview von Nico.
Ja. Würde ich auch sagen. Guckt euch das an und dann könnt ihr Kollegen mal dabei zuhören, wie er 2 Stunden lang etwas dazu erzählt. Im Ganzen, und dann versteht ihr vielleicht auch das ganze Bild von ihm und macht euer eigenes da draus, vielleicht auch ein bisschen neuer. Aber in diesem Sinne, danke euch dreien. Danke, Yannick, dass du mit Jenny, damit du dabei gewesen bist.
Ich habe mich gerade nicht angesprochen gefühlt. Ja, genau.
Danke dafür, dass du beim ersten Teil dabei warst. Das war's mit Backspin, Jahresrückblick, Podcast, Teil 1. Kevin geht jetzt schon und wir müssen noch 2 Folgen aufnehmen. Mal gucken, wie es läuft. Bis dann. Ciao. Backspin.